RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 4 Uhr mit Ronald Lessig. Kanzler Merz macht heute seinen Antrittsbesuch bei US-Präsident Trump im Weißen Haus. Geplant sind ein Gespräch unter vier Augen, ein gemeinsames Mittagessen und ein Treffen mit der Presse im Oval Office. Aus der Nachrichtenredaktion Ulrike Ufer.
In diesem Büro in Washington war es bei den Besuchen des ukrainischen Präsidenten Zelensky und des südafrikanischen Staatschefs Ramaphosa zu deutlichen Eklats gekommen. Im Mittelpunkt des Treffens mit Merz werden aus Sicht von Beobachtern der Ukraine-Krieg, die NATO und der Zollstreit zwischen den USA und der EU stehen. Merz hat bereits betont, dass er nicht als so wörtlich Bittsteller nach Washington reise und die europäischen Positionen dort selbstbewusst vertreten werde.
US-Präsident Trump hat Menschen aus 12 Ländern mit einer Einreisesperre belegt. Die Verordnung des Präsidenten trifft vor allem instabile Staaten oder Bürgerkriegsregionen, darunter Afghanistan, Libyen, Jemen, Haiti und Myanmar. Auch der Iran steht auf der Liste. Der Präsident wolle die US-Bürger so vor ausländischen Terroristen schützen, hieß es aus dem Weißen Haus. Die Einreise in die USA ist den Menschen aus den betroffenen Staaten von kommenden Montag an verboten. In Rostock beginnt heute früh mit dem Auslaufen der ersten Marineschiffe ein NATO-Großmanöver auf der Ostsee. An der US-geführten jährlichen Übung mit dem Namen Baltrops nehmen rund 50 Schiffe und Boote, mehr als 25 Hubschrauber und Flugzeuge sowie etwa 9000 Soldatinnen und Soldaten teil. Die Ostsee gilt auch angesichts des russischen Angriffskrieges in der Ukraine als strategisch wichtiges Meer. Russland ist als einziger der neuen Anrainerstaaten kein NATO-Mitglied. Moskau kritisiert die Übung als Provokation. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat den Einzug ins Finale der Nations League verpasst. Das Team von Bundestrainer Nagelsmann unterlag Portugal in München mit 1:2. Aus München Stefanie Batzig.
Die Portugiesen über weite Strecken der Partie individuell stärker als die verletzungsgeschwächte deutsche Elf. Trotzdem spielt sich das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann gute Chancen raus, trifft nach der Pause durch Florian Wirtz zum 1:0. Danach spielt nur Portugal, dreht die Partie innerhalb von 5 Minuten. Erst zirkelte eingewechselte Francisco Conceição den Ball via Traumtor links unten ins Netz, dann drückt Ronaldo die Kugel über die Linie. Die Portugiesen spielen am Sonntag um den Nations League-Titel in München, Deutschland am gleichen Tag in Stuttgart um Platz 3.
Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. Tagsüber mehr Wolken als Sonne, im Tagesverlauf immer mehr Schauer und auch Gewitter, im Südwesten ruhig bei maximal 15 Grad in der Eifel und 24 Grad in der Niederlausitz. Am Freitag unbeständiges und windiges Schauerwetter bis 26 Grad. 4:03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Mit der A40 Dortmund Richtung Essen. Hier ist zwischen Bochum-Hamme und dem Dreieck Bochum-West wegen Bauarbeiten noch bis 5 Uhr gesperrt, also eine knappe Stunde. Genau wie die A113 Richtung Dresden zwischen Spätstraße und Schönefeld-Nord. Hier laufen Wartungsarbeiten noch bis 5. Und auf der A535 Wuppertal Richtung Velbert ist der Tunnel im großen Busch zwischen Wuppertal-Dornab und Wülfrath wegen Wartungsarbeiten noch bis 5:30 gesperrt. Gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Aus dem Studio von NDR Info in Hamburg mit Nikolai Russ. Neuen Schwung soll sie kriegen, die deutsche Wirtschaft, und die Bundesregierung setzt dabei auf Steuererleichterungen. Das Kabinett hat einen entsprechenden Gesetzentwurf gestern verabschiedet. Jetzt geht es in die parlamentarischen Beratungen und damit auch in den Bundesrat. Dort in der Länderkammer gibt es aber auch Sorgen, denn es drohen Ausfälle bei den Steuereinnahmen für Länder und Kommunen. Lissy Kaufmann berichtet für die Infonacht aus Berlin.
Die Rede ist in diesen Tagen viel von einem Signal. Einem Signal für die Wirtschaft. Es kommt von Finanzminister Lars Klingbeil.
Das klare Signal ist, dass wir mit dem Wachstumsbooster jetzt die Wirtschaft ankurbeln.
Mit dem Wachstumsbooster. Noch so ein Schlagwort dieser Tage. Dahinter verbergen sich geplante Steuererleichterungen für die Wirtschaft. Unternehmen, die ab dem 1. Juli neue Maschinen oder Technologien anschaffen, sollen die schneller abschreiben können. Das spart Steuern und soll dazu führen, dass Firmen wieder mehr Geld investieren. Auch Investitionen in neue E-Autos sollen Firmen künftig besser von der Steuer absetzen können. Mehr Unterstützung soll es auch für Investitionen in die Forschung geben. Und ab 2028 soll die Körperschaftssteuer sinken. Der Gesetzentwurf, den die Regierung heute auf den Weg gebracht hat, kommt von Finanzminister Lars Klingbeil. Seine CDU-Kollegin, Wirtschaftsministerin Katharina Reiche, ist zufrieden.
Nach wenigen Monaten kommen wir von der Ankündigung in die Umsetzung. Das ist ein Aufbruchssignal an Unternehmen und an Investoren, zurückzukehren an den Standort Deutschland.
Signale, Zeichen, Botschaften. Hat die Wirtschaft darauf gewartet? Ja, meint der Chef des Bundesverbands der deutschen Industrie, BDI, Peter Leibinger, im Interview mit der ARD.
Im Grunde sendet die Regierung die Botschaft, wir haben verstanden. Und das ist jetzt auch das Entscheidende. Die Wirkung, die schnelle Wirkung kommt über den Stimmungsumschwung. Und der ist über solche Botschaften zu erreichen.
Allerdings profitieren längst nicht alle davon, sagt Christoph Ahlhaus, Bundesgeschäftsführer des Verbands Der Mittelstand.
Denn Unternehmen, denen jetzt schon das Wasser bis zum Hals steht, haben nichts von steuerlichen Erleichterungen für Investitionen. Sie können nicht investieren, weil ihnen das Geld fehlt. Sie brauchen andere Entlastungen, schnell und sofort. Beispielsweise ganz schnell und einfach zu machen, die Abschaffung des Solidaritätszuschlages, eine lange Forderung des deutschen Mittelstandes.
Kritik kommt auch von Ländern und Kommunen. Auch bei ihnen sollen nämlich Steuereinnahmen wegbrechen. Alleine bei den Kommunen wären es in den nächsten 4 Jahren mehr als 10 Milliarden Euro. Thüringens Ministerpräsident Mario Vogt von der CDU kritisiert, wer bestellt, bezahlt. Auch die Grünen verweisen auf die klammen Kassen der Kommunen. Sebastian Schäfer, der haushaltspolitische Sprecher der Grünen, sagt,
die kommunale Finanzlage im Moment ist wirklich schlecht und droht auch weiter abzurutschen. Insofern müssen alle Steuergesetze so umgesetzt werden, dass die kommunale Finanzlage nicht weiter verschlechtert wird.
Droht das Gesetz am Widerstand von Ländern und Kommunen zu scheitern? Finanzminister Lars Klingbeil gibt sich gelassen.
Uns alle eint auch das Interesse, dass wir sehr schnell jetzt wirtschaftliches Wachstum haben wollen. Das ist für die Kommunen übrigens einer der wesentlichen Punkte, dass die Gewerbesteuereinnahmen steigen. Und das ist eine ganz wesentliche Finanzierungsquelle.
Auf die Länder ist Klingbeil angewiesen. Das Gesetz braucht die Zustimmung vom Bundesrat. Wenn es nach Klingbeil geht, am besten noch vor der Sommerpause. Er versucht es mit Demut und Optimismus.
Ich habe gelernt als Minister, dass man nicht in die Hoheitsrechte des Parlaments zu stark eingreifen sollte. Deswegen, ich werde das konstruktiv begleiten, auch in den Gesprächen mit den Ländern. Und ich bin guter Dinge, dass wir das vorm Sommer noch verabschieden können.
Die Meinung. Wie sind diese neuen Maßnahmen der Bundesregierung zu bewerten? Mein Kollege Hans-Joachim Viehweger aus dem ARD-Hauptstadtstudio wählt in seinem Kommentar einen Mittelweg zwischen Kritik und Lob.
Journalisten neigen bekanntlich mehr zu Kritik als zu Lob, was insofern wichtig ist, als Medien auch ein kritisches Gegenüber zur Politik sein sollen. Und weil auch Gutes mit Hilfe von Kritik meist noch besser werden kann. Dies vorausgeschickt ist die Frage, ob das ausreicht, was nun mit dem Investitionsbooster auf den Weg gebracht wurde, eindeutig zu beantworten. Nein, es reicht nicht. Die deutsche Wirtschaft ist in einer tiefen Krise, was mit hohen Steuern und Abgaben zusammenhängt, den hohen Energiekosten und vor allem der überbordenden Bürokratie. Von geopolitischen Herausforderungen, Stichwort Verteidigung, Stichwort Zölle, ganz zu schweigen. Und trotzdem soll diesmal das Lob im Vordergrund stehen. Denn die steuerlichen Entlastungen von Schwarz-Rot sind richtig und können einen Beitrag zur dringend erforderlichen Wende in der Wirtschaft leisten. Erstens, weil die Wirtschaftskrise nicht mehr ignoriert wird. Der Vertrauensverlust in der deutschen Wirtschaft hatte auch damit zu tun, dass die Klagen der Unternehmen von führenden Vertretern der Ampelkoalition ignoriert oder sogar abgetan wurden. Der Satz von Olaf Scholz, die Klage sei der Gruß des Kaufmanns, hat tiefe Spuren hinterlassen. Zweitens, es ist richtig, dass jetzt zunächst einmal Investitionen gefördert werden. Investitionen bewegen die Konjunktur. Stärker sogar als der Konsum. Wenn die verbesserten Abschreibungen helfen, die Investitionsschwäche zu überwinden, sorgt das schneller für Wachstum als andere Maßnahmen. Und die verstärkten Abschreibungen sind ein starker Anreiz, weil die Unternehmen die Kosten zum Beispiel für neue Maschinen oder E-Autos zeitnah absetzen können, was die Steuerlast senkt. Drittens, die Senkung der Körperschaftssteuer kommt zwar etwas spät, es soll damit erst 2028 losgehen, aber die Entscheidung ist ein wichtiges Signal für alle, die jetzt überlegen zu investieren. So kann langsam wieder Vertrauen in die Verlässlichkeit der Wirtschaftspolitik aufgebaut werden. Nochmal, reicht das? Nein, aber es ist ein guter Anfang, um für einen Stimmungswechsel in der deutschen Wirtschaft zu sorgen. Und das darf ausnahmsweise auch mal gelobt werden.
Die Meinung von Hans-Joachim Viehweger aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Und wir gucken auf das Wetter für Deutschland in der ARD-Infonacht. Rein geht's in diesen Donnerstag für einige mit Schauern. Die verteilen sich über das ganze Land. Und ab dem Mittag entstehen auch wieder Gewitter. Betroffen erstmal Sachsen-Anhalt und Brandenburg, später auch Südbayern und der Norden. Wo kein Regen fällt, ist es heute die altbekannte Mischung aus Sonne und oder Wolken bei maximal 15 bis 24 Grad. Morgen am Freitag weiter wechselhaft. Mit vielen kleineren Schauern, aber Gewitter sind nur noch lokal mit dabei. Und im Laufe des Tages wird der Regen immer weniger, maximal morgen 16 bis 26 Grad. Wir gucken auf die Werte im Land, die aktuellen Temperaturen. Aachen meldet 13 Grad und teils bewölkt. Kiel 9 Grad, auch hier ein paar Wolken. Berlin 17 Grad, starke Bewölkung. Stuttgart 14 Grad, teils bewölkt. Hamburg aktuell 11 Grad, auch hier teils bewölkt. Nach Leipzig hier deutlich milder, 17 Grad, stark bewölkt. In München 15 Grad, leichter Regen. Essen 13 Grad, teils bewölkt. Rostock 11 Grad, auch hier teils bewölkt. Regensburg 15 Grad, hier stark bewölkt. Göttingen meldet 14 Grad und leichten Regen. Dresden 17 Grad und viele Wolken hier. Cuxhaven 12 Grad, auch hier stark bewölkt. Karlsruhe 16 Grad, auch hier stark bewölkt. Und Cottbus 17 Grad, zur Stunde leichter Regen. Und es ist 4 Uhr und 12 Minuten.
Die ARD-Infonacht.
Antisemitismus ist in Deutschland weiter auf dem Vormarsch. Das zeigen neue Zahlen des Bundesverbandes der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus, kurz RIAS. Rund 8.600 antisemitische Vorfälle gab es demnach im vergangenen Jahr in Deutschland. Damit hat sich die Zahl im Vergleich zu 2023 stark erhöht. Als Grund für den steigenden Antisemitismus sehen die Experten die Lage in Nahost.
Wir haben mit dem 7. Oktober 2023 einen tiefen Einschnitt, eine Zäsur erlebt, die bis heute das Leben von Juden und Jüdinnen verändert. Auf der ganzen Welt und auch hier in Deutschland. Der dramatische Anstieg antisemitischer Vorfälle ging im vergangenen Jahr nicht zurück.
Sagt Benjamin Steinitz, Geschäftsführer des Bundesverbandes der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus, kurz RIAS. Die neuen Zahlen seien beunruhigend und sie seien seriös, betont RIAS-Gründer Steinitz. Nach dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 nahmen die antisemitischen Vorfälle deutlich zu. 2024 dokumentierten die RIAS-Meldestellen insgesamt 8.627 Vorfälle. Das entspricht einem Anstieg um fast 77% gegenüber dem Vorjahr. Bianca Loy, Co-Autorin und wissenschaftliche Referentin des RIAS-Bundesverbandes.
So wurde etwa in Berlin der Gazastreifen mit Auschwitz gleichgesetzt. In Leipzig wurde eine Frau, die eine Sprachnachricht auf Hebräisch aufnahm, von einigen Männern auf Arabisch angesprochen und als, Zitat, Judenschlampe beleidigt. Anschließend drohten sie ihr, sie zu vergewaltigen.
Solch ein israelfeindliches Klima finde sich zunehmend auch an Bildungseinrichtungen. RIAS zählt 284 antisemitische Vorfälle an Schulen im letzten Jahr. Darunter waren 19 Angriffe, von denen sich 17 direkt gegen jüdische oder israelische Schülerinnen und Schüler richteten. Die Zahl antisemitischer Vorfälle an Hochschulen vervielfachte sich. 2024 dokumentierte RIAS 450 derartige Vorfälle. 2022, also vor dem 7. Oktober 2023, lag die Zahl noch bei 23. Die Orte des freien Lernens und Diskutierens würden damit zunehmend zu Orten der Angst. Ron Dekel, Präsident der Jüdischen Studierendenunion in Deutschland.
Wir brauchen Antisemitismusbeauftragte an allen Hochschulen, die der betroffenen Perspektive einen Raum schaffen. Qualifiziert, verbindlich, geschult und ganz klar in ihren Prinzipien.
Hochschulen dürften bei antisemitischen Vorfällen auch nicht vor Hausverboten oder Exmatrikulationen zurückschrecken, so Dekel. Israelbezogener Antisemitismus war mit 5.857 Zuordnungen im letzten Jahr die häufigste inhaltliche Erscheinungsform von Antisemitismus. Mit 544 Vorfällen verzeichnete RIAS 2024 aber auch die bisher höchste Anzahl antisemitischer Vorfälle mit einem rechtsextremen Hintergrund. Bei all dem warnt RIAS vor einer Art Gewöhnungseffekt sowohl in der Politik als auch in den Medien. Es bestehe die Gefahr, dass der zunehmende Antisemitismus als neue Normalität wahrgenommen werde. Jeder Fall von antisemitischer Bedrohung ist und bleibe aber einer zu viel, sagt Felix Klein, Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus.
In der Praxis, im Kampf gegen Antisemitismus, muss also klar sein, dass er über nahezu alle Bereiche, Fachgebiete und Themen hinweg geführt werden muss.
Sagt Felix Klein, Bundesbeauftragter für den Kampf gegen Antisemitismus, im Beitrag von Thomas Glatt.
Die Meinung.
Der Antisemitismus hat stark zugenommen in Deutschland. Dazu jetzt die Meinung von Susanne Glass in ihrem Kommentar in den ARD-Tagesthemen.
Erst gestern habe ich eine jüdische Bekannte getroffen. Sie hat mir erzählt, dass sie alles tut, um ihre jüdische Identität zu verheimlichen. Wenn sie nach Israel fliegt, nennt sie ihren Nachbarn ein anderes Reiseziel, weil sie sich vor deren Reaktion fürchtet. In München, Schwabing. Einzig, weil sie Jüdin ist. Mag sein, dass ihr Gefühl in diesem Fall trügt, vielleicht aber auch nicht. Das macht der Antisemitismusbericht erschreckend deutlich. Ich muss Ihnen nicht sagen, an welche Zeiten mich die Ängste unserer jüdischen Mitbürgerinnen erinnern. Ein Albtraum, der nicht erst seit dem Terrorüberfall der Hamas auf Israel und dem folgenden Krieg im Gazastreifen begonnen hat. Aber stark zugenommen hat der Antisemitismus seitdem schon. Wer jetzt Judenhass mit dem Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung begründen will, belügt sich und andere in abscheulicher Weise. Dieses Leid ist herzzerreißend und muss gestoppt werden. Aber viele Jüdinnen und Juden sehen die Politik der Regierung Netanjahu genauso kritisch. Und selbst wenn sie der Ansicht sind, dass der Krieg gegen den Hamas-Terror weitergehen muss, um die Existenz von Israel nicht zu gefährden, nichts rechtfertigt, dass sie sich in Deutschland nicht mehr sicher fühlen. Ich erinnere mich noch an die Zeit nach dem 11. September 2001. Es gab viele Fälle, in denen muslimische Taxifahrer beklagten, dass Fahrgäste nicht mehr einsteigen wollten, weil sie jetzt alle Muslime für Terroristen hielten. Wer einigermaßen bei Verstand war, hat sich dieser Pauschalverurteilung entgegengestellt. Heute müssen wir wer denn je gegen Judenhass vorgehen. Etwa mit Schulprojekten, um eine unbefangene Begegnung mit jüdischem Leben zu fördern. Es gibt dazu viele Ideen. Setzen wir sie um.
Die Meinung von Susanne Glass in den ARD-Tagesthemen. Elon Musk hat im Auftrag von Donald Trump einen Kahlschlag bei US-Bundesbehörden betrieben. Einrichtungen haben vom einen auf den anderen Tag geschlossen. Tausende Mitarbeiter saßen plötzlich auf der Straße. Gerade erst hat Trump seinen Sonderbeauftragten Musk verabschiedet. Und schon zeigen sich Risse im Bündnis der beiden vielleicht mächtigsten Männer der USA. Denn der Tesla-Chef keilt ordentlich gegen das geplante Steuergesetz des Präsidenten. Mit sehr markigen Worten. Ralf Borchert berichtet aus Washington.
Es ist nicht das erste Mal, dass Elon Musk Donald Trumps Steuergesetz kritisiert. Ein Maßnahmenpaket, das Trump selbst gern als Big Beautiful Bill, als großes, schönes Gesetz preist. Schon vor einigen Tagen hatte Musk im CBS-Interview gesagt, ich war ziemlich enttäuscht, dieses massive Ausgabengesetz zu sehen. Es erhöht das Haushaltsdefizit und untergräbt die Arbeit des Doge-Teams, so Musk mit Blick auf die sogenannte Abteilung für Regierungseffizienz, die er bis vor kurzem geleitet hat. Das waren noch vergleichsweise zurückhaltende Worte. Jetzt legte Musk nach. Auf seiner Plattform X nannte Musk Trumps Steuergesetz wörtlich eine widerliche Abscheulichkeit. An die Adresse der republikanischen Kongressabgeordneten schob Musk wörtlich nach: Schande über diejenigen, die dafür gestimmt haben. Im November kommenden Jahres werden wir alle Politiker feuern, die das amerikanische Volk verraten haben. Damit bezog sich Musk auf die Zwischenwahlen im November 2026, die erste Chance für die oppositionellen Demokraten, zumindest im Abgeordnetenhaus, die Mehrheit zurückzugewinnen. Musks scharfe Kritik kommt für Präsident Trump zur Unzeit. Gerade hat sein Gesetzespaket das Abgeordnetenhaus mit knapper Mehrheit passiert, jetzt muss der Senat zustimmen. Und dort gibt es auch bei einigen Republikanern Widerstand. Sie fordern Änderungen, etwa Rand Paul, Senator aus Kentucky. Ich wäre sehr überrascht, wenn das Gesetz nicht zumindest in eine gute Richtung modifiziert wird, so Paul. Auch bei einigen anderen Senatoren trifft Elon Musk einen Nerv. Sie fürchten ebenfalls, dass durch mehr Ausgaben, etwa beim Grenzschutz und beim Militär, und gleichzeitige Steuersenkungen die Staatsschulden steigen, statt wie von Trump versprochen sinken. Der Vorsitzende des Abgeordnetenhauses Mike Johnson schoss verbal gegen Elon Musk zurück.
With all due respect, my friend Elon is terribly wrong.
Bei allem Respekt, mein Freund Elon liegt fürchterlich falsch, so Johnson. Er warf Musk vor, nur deshalb sauer zu sein, weil die Steuererleichterungen für die von Tesla gebauten E-Autos wegfallen.
I'll be subsidizing these things.
Und Regierungssprecherin Caroline Leavitt sagte zu den Senatoren, die Trumps Gesetzespaket kritisieren: Es ist keine Neuigkeit, dass sie mit der Politik des Präsidenten nicht übereinstimmen. Der Präsident hat ihnen deutlich gesagt, dass sie ihre Fakten nicht beieinander haben. Ob Trump sein Gesetzespaket mehr oder weniger unverändert durch den Senat bringt, oder ob er wesentliche Zugeständnisse machen muss, könnte zur ersten größeren innenpolitischen Machtprobe seiner Amtszeit werden. Und die Stimmung gegen Trump befeuert ausgerechnet der, der bis vor kurzem als sein engster Verbündeter galt, Elon Musk.
Und damit ab nach Köln. Da war die größte Evakuierungsaktion seit dem Zweiten Weltkrieg gestern. 20.000 Menschen mitten im Zentrum der Stadt mussten ihre Wohnungen verlassen, denn Experten mussten 3-Zentner-schwere Weltkriegsbomben entschärfen. Auch Brücken über den Rhein waren gesperrt, der Zugverkehr stark beeinträchtigt. Aber am Ende ging alles recht schnell. Nach nur einer Stunde Arbeit haben die Spezialisten die Bomben unschädlich gemacht. Über einen doch sehr aufregenden Tag in Köln berichtet Michelle Mink.
8 Uhr morgens an der Deutzer Freiheit. Carsten Vokul vom Ordnungsamt startet mit seinem Team den ersten Klingelrundgang, bei dem alle Menschen im Gefahrenbereich aufgefordert werden, ihre Wohnung zu verlassen. In Köln werden regelmäßig Blindgänger gefunden. Diesmal ist die Situation aber besonders herausfordernd.
Vor allem die Masse an Personen, 20.000 Menschen, wird auch seine Zeit dauern. Ein Krankenhaus, 2 Altenheime, auch das hatten wir schon, aber die Kombination aus allem macht es. Viele Gewerbebetriebe, fast 60 Hotels, die evakuiert werden müssen. Und wir sind natürlich hier im Zentrum der viertgrößten Stadt Deutschlands, einer Millionenmetropole. Das wird das öffentliche Leben auch noch die nächsten Tage stark beeinflussen.
Rund 300 Ordnungsamt-Mitarbeitende sind unterwegs und klingeln die Menschen aus ihren Wohnungen. Bis zur Entschärfung der Bomben dürfen sie nicht mehr in ihre Wohnung zurückkehren. Ein großer Eingriff in den Alltag der Kölner, der aber auf Verständnis trifft.
Heute haben wir aber ein durchweg positives Bild, dass alle schon teilweise gegangen sind, gehen werden, wussten gut Bescheid, waren gut informiert. Wir haben viele Zettel auf den Türen, dass die Wohnungen schon geräumt sind. Wir müssen trotzdem feststellen, ob die Wohnung leer ist. Das heißt, wir gehen tatsächlich auch wenn da ein Zettel draußen ranklebt, gehen wir in die Wohnung rein und gucken uns die an. Aber es ist natürlich hilfreich, wenn die Bevölkerung sich kooperativ zeigt und auch unterstützt.
Über 1,5 Millionen Bomben fielen im Zweiten Weltkrieg auf Köln. Jährlich muss die Stadt mehrere Blindgänge entschärfen und Stadtteile evakuieren. Große Beunruhigung löst das bei dieser Kölnerin nicht mehr aus.
Oh, das geht eigentlich, weil das nicht das erste Mal ist. Wir haben das schon mal gehabt und da waren wir noch richtig nervös und aufgeregt. Jetzt denke ich mir halt, das ist beim ersten Mal gut gegangen, warum jetzt nicht auch, ne?
Weil im Falle einer Explosion Lebensgefahr besteht, sind Carsten Vokul und sein Team verpflichtet, alle Menschen im Sinne des Selbstschutzes aus dem Gefahrenbereich zu bringen. Am späten Nachmittag ist der sogenannte zweite Klingelrundgang zwar offiziell abgeschlossen, Verzögerungen gibt es dann aber doch noch. Unter anderem, weil eine schwerhörige Person und eine mit Gehbehinderung sich erst spät bei den Behörden gemeldet hatten. Die Stadt stellt Anlaufstellen in Deutz und der Kölner Innenstadt bereit, wo die Anwohnenden den Tag verbringen können und versorgt werden. Auch wenn die Entschärfung der Weltkriegsbomben selbst nur eine Stunde dauert und die Anwohnenden gegen 7:30 wieder in ihre Wohnungen dürfen, wirkt sich dieser Großeinsatz noch über Tage hinweg auf die Arbeit von Carsten Vokul und seiner Kollegen aus.
Der Einsatz wird natürlich auch nachbereitet mit gewissen Formalitäten. Das kostet ja auch einen enormen Betrag, diese ganzen Maßnahmen auf die Straße zu bringen.
Bombenentschärfungen werden nach Expertenschätzungen wohl noch die nächsten 8 Jahrzehnte zum Alltag in Köln gehören. Jetzt weiß die Stadt Köln aber, dass sie dank ihrer Erfahrungen der letzten Jahre auch eine schnelle und reibungslose Evakuierung in dieser Größenordnung meistern kann.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Hendrik Lückhoff. Der Traum von einem Titel ist ausgeträumt. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat ihr Halbfinale in der Nations League verloren. In München gab es gegen Portugal eine 1:2 Niederlage. Dabei führte das deutsche Team zunächst durch ein Tor von Florian Wirtz, aber Portugal drehte die Partie und Cristiano Ronaldo schoss den Siegtreffer. Für Deutschlands Kapitän Josua Kimmich eine bittere Niederlage.
Ja, es tut sehr weh, aber sie war auch verdient. So ehrlich müssen wir sein, wir waren heute weit weg von dem, was wir spielen können. Ich glaube, wenn wir an unserem Limit heute spielen, dann gewinnen wir das Spiel auch. Es wäre heute vieles möglich gewesen. Ich fand die Portugiesen auch nicht überragend. Dann die letzten 30 Minuten waren sie sehr gut, weil wir dann gar nichts mehr gemacht haben. Aber speziell in der ersten Halbzeit hat man schon gemerkt, dass beide Teams nicht auf ihrem Top-Level sind. Wir haben es dann Anfang erster Halbzeit eigentlich geschafft, das Spiel ein bisschen auf unsere Seite zu lenken, aber haben dann nach dem 1:0 komplett aufgehört, Fußball zu spielen.
Deutschland spielt jetzt am Sonntag entweder gegen Spanien oder Frankreich. Das entscheidet sich heute im zweiten Halbfinale in Stuttgart. Jetzt zur deutschen Fußballnationalmannschaft der Frauen. Für die startet ja in rund einem Monat die Europameisterschaft in der Schweiz. Aber jetzt ist klar, eine der besten deutschen Spielerinnen wird nicht dabei sein. Mittelfeldspielerin Lena Oberdorf vom FC Bayern. Bundestrainer Christian Wück wird Oberdorf nicht nominieren. Das hat er gestern bekannt gegeben. Mehr von Moritz Kühn.
Oberdorf hatte sich vor rund 10 Monaten einen Kreuzbandriss zugezogen und seitdem nur beim DFB-Team mittrainiert, aber noch keine Spielpraxis gesammelt. Sie sei auf einem guten Weg, aber die Europameisterschaft komme für die Spielerin des FC Bayern zu früh, wird Bundestrainer Christian Wück in einer DFB-Mitteilung zitiert. Er wolle ihr Zeit geben, um sich vollumfänglich aufs Comeback vorzubereiten, so Wück weiter. Damit verpasst Oberdorf nach den Olympischen Sommerspielen im vergangenen Jahr auch die anstehende Europameisterschaft in der Schweiz. Bislang stand die 23-jährige Mittelfeldspielerin 51 Mal für die DFB-Frauen auf dem Platz.
Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev hat ein großes Ziel. Einmal ein Grand-Slam-Turnier gewinnen. Aber der Weltranglisten-Dritte muss sich weiter gedulden. Bei den French Open aktuell in Paris wird es jedenfalls nichts. Denn Zverev ist im Viertelfinale ausgeschieden mit einer 4-Satz-Niederlage gegen Novak Djokovic, den Grand-Slam-Rekordsieger. In der Basketball-Bundesliga läuft die entscheidende Phase im Kampf um die deutsche Meisterschaft. Und beide Halbfinalserien sind ausgeglichen. Der Titelverteidiger, der FC Bayern, hat nach der Niederlage gegen Heidelberg im ersten Aufeinandertreffen das zweite Spiel der Serie in Heidelberg deutlich gewonnen. Mit 90:61. Damit steht's jetzt nach Siegen 1:1. Mehr von Inken Pallas.
Zunächst durften die Fans der Heidelberg Academics noch hoffen. Zwar lagen die Gastgeber von Anfang an zurück, doch vor allem Michael Weathers sorgte mit seinen Punkten für erstklassige Stimmung und ein ziemlich knappes Halbzeitergebnis von 33:37. Doch dann kam Titelverteidiger Bayern München richtig in Schwung. Andi Obst, Johannes Vogtmann und Kollegen punkteten immer zuverlässiger, waren ohne Fouls kaum noch zu bremsen. Es wurde immer ruhiger im mit 4.500 Zuschauern ausverkauften Dom. Am Ende eine 61:90 Niederlage der Heidelberger und der 1:1 Ausgleich in der Playoff-Serie. Am Samstag geht es in München weiter.
Und auch in der zweiten Halbfinalserie steht's jetzt nach Siegen 1:1. Würzburg konnte am Abend mit dem 87:77 gegen Ulm ausgleichen und wer zuerst 3 Siege hat, steht im Finale.
Der Sport mit Hendrik Lückhoff.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 4.30 Uhr mit Ronald Lessig. Bundeskanzler Merz ist auf dem Weg nach Washington. Im Weißen Haus wird er am Nachmittag deutscher Zeit von US-Präsident Trump empfangen. Hauptthemen dürften der Ukraine-Krieg und der Zollstreit zwischen der amerikanischen Regierung und der EU sein. Vor seinem Abflug betonte Merz, er werde nicht als Bittsteller nach Washington reisen, sondern die europäischen Positionen dort selbstbewusst vertreten. Am Abend hatte US-Präsident Trump mit dem russischen Präsidenten Putin telefoniert und anschließend die Hoffnung auf einen schnellen Frieden in der Ukraine gedämpft. Putin habe ihm klar gemacht, dass er auf den ukrainischen Angriff auf russische Militärflugzeuge reagieren müsse, so Trump. Im UN-Sicherheitsrat ist eine Resolution zum Gazastreifen an dem Veto der USA gescheitert. Die 10 nicht ständigen Mitglieder hatten die Resolution vorbereitet. Aus New York, Martin Ganselmeier.
Darin wird eine sofortige Waffenruhe verlangt, die Freilassung aller israelischen Geiseln und ein Ende der Beschränkungen humanitärer Hilfen für die hungernde Bevölkerung in Gaza. 14 der 15 Mitgliedstaaten im mächtigsten UN-Gremium stimmten der Resolution zu. Dass sie zu einem völkerrechtlich bindenden Beschluss wurde, verhinderte jedoch die US-Regierung mit ihrem Veto. Die amtierende amerikanische UN-Botschafterin Dorothy Scheer kritisierte die Resolution, sie untergrabe die diplomatischen Bemühungen um eine Waffenruhe und ermutige die Hamas.
In Berlin treffen sich heute die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder. Im Zentrum steht das von der Bundesregierung geplante Paket zur Ankurbelung der Wirtschaft. Außerdem geht es um das Sondervermögen des Bundes. Aus Berlin Benjamin Großkopf.
100 Milliarden Euro daraus sollen den Ländern für Investitionen zur Verfügung stehen, die das wiederum weiterverteilen an Städte und Gemeinden. Unklar ist noch die genaue Verteilung, die heute hier in Berlin optimalerweise vereinbart werden soll. Beherrschendes Thema und politisch brisanter sind aber die Beschlüsse der Bundesregierung gestern. Steuerliche Entlastungen von Unternehmen, damit die mehr investieren. Die Länder beklagen, dass ihnen dadurch erstmal Geld fehlt. Die Summe wird auf insgesamt knapp 46 Milliarden Euro geschätzt.
Ein Flugzeug ist über Bayern in Turbulenzen geraten und musste am Flughafen Memmingen eine Sicherheitslandung machen. Dabei wurden nach Angaben der Polizei 7 Menschen verletzt, 2 von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Flugzeug soll es sich um eine Ryanair-Maschine handeln, die mit 170 Passagieren an Bord auf dem Weg von Berlin nach Mailand war. Das Wetter in Deutschland. Tagsüber mehr Wolken als Sonne, im Tagesverlauf Schauer oder Gewitter, im Südwesten ruhiges Wetter, bei maximal 15 Grad in der Eifel und bis zu 24 Grad in der Niederlausitz. Am Freitag unbeständig und teils sehr windig, bei 16 bis 26 Grad, am Samstag wechselnd bewölkt, dazu Schauer und Gewitter, 16 bis 25 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Mit der A24 Hamburg Richtung Berlin. Hier ist zwischen Hamburg-Jenfeld und dem Kreuz Hamburg-Ost wegen eines Feuerwehreinsatzes gesperrt. Die A40 Dortmund Richtung Essen. Zwischen Bochum-Hamme und dem Dreieck Bochum-West ist wegen Bauarbeiten noch bis 5 Uhr gesperrt. Und auf der A535 Wuppertal Richtung Velbert ist der Tunnel im Großen Busch zwischen Wuppertal-Dornab und Wülfrath wegen Wartungsarbeiten noch bis 5:30 gesperrt. Gute Fahrt!
Die ARD-Infonacht.
Mit Nikolai Russ. Guten Morgen an diesem Donnerstag. Daddeln, chatten, Social Media checken. Die bunte Welt der Smartphones hält nicht nur uns Erwachsene in Schach, sondern vor allem auch Kinder und Jugendliche. Wie bereits andere Bundesländer will Baden-Württemberg deswegen jetzt künftig die private Handynutzung an Schulen stärker einschränken. Iris Volk berichtet.
Christine Burgstedt ist seit fast 30 Jahren Lehrerin an der Alleenschule, einer Grund- und Werkrealschule in Kirchheim unter Teck. Sie sagt ganz klar, Handys an der Schule machen Schwierigkeiten.
Probleme, die natürlich entstehen, dadurch sind zum einen auch Mobbinggeschichten. Ja, es werden Fotos gemacht, Filme gemacht von Situationen, die nicht in Ordnung sind, wenn Schlägereien entstehen oder sowas. Da ist das Handy immer dabei. Und ich denke, auch die Möglichkeiten, sich miteinander zu unterhalten, miteinander was zu machen, haben abgenommen.
Versuche, das Thema pädagogisch anzugehen, waren aus Ihrer Sicht wenig erfolgreich.
Wir sprechen viel mit den Schülern über diese Themen und auch über Recht an Bild und Ton. Trotzdem ist es, wie in unserer Gesellschaft eben auch, wirklich ein großes Problem.
Das neue Schulgesetz soll jetzt helfen. Darin will die Landesregierung festlegen, dass jede Schule verbindlich regeln muss, wann Schülerinnen und Schüler Handys privat nutzen dürfen und wann nicht. Bisher gab es zwar auch schon Regelungen, aber noch nicht an allen Schulen. Und bisher waren die Vorschriften auch rechtlich angreifbar. Immerhin geht es bei Handys oder Smartwatches ja um das Eigentum der Schülerinnen und Schüler. Jetzt stellt die Landesregierung aber klar, wenn Handys und Co. die Lernumgebung stören, dürfen die Schulen sie vorübergehend einsammeln. Gerhard Brandt vom Lehrkräfteverband Bildung und Erziehung wünscht sich zusätzlich juristische Hilfestellung vom Land.
Das ist jetzt die große Gelegenheit und die große Chance, dass wenn diese Konzepte eingereicht werden, dass sie eben an verantwortlicher Stelle, dem Regierungspräsidium oder dem Kultusministerium, von Juristen geprüft werden und die Schulen bestätigt bekommen, ja, euer Konzept, das ihr da habt, entspricht den rechtlichen Gegebenheiten oder da ist etwas drin, das solltet ihr nochmal nachschauen, nochmal nacharbeiten, dass es rechtlich auf sicheren Füßen steht.
Je nach Schule dürfen die Konzepte aber weiterhin unterschiedlich sein. Das ist Kultusstaatssekretärin Sandra Boser von den Grünen wichtig.
Ich kann jetzt zum Beispiel auch nicht sagen, dass das Kind überhaupt kein Handy mitführen darf, weil nämlich mal im ländlichen Raum die Fahrkarte geht nur noch digital oder anderes oder ich muss nachmittags die Eltern erreichen, weil der Bus überhaupt nicht kommt. Also es sind so Fragen, die einfach auch in der Fläche des Landes unterschiedlich beantwortet werden können.
Doch genau daran übt Sebastian Kölsch vom Landeselternbeirat Kritik.
Wir hätten uns ganz gerne eine regelnde Regelung gewünscht. Richtig ist, dass die eine oder andere Grundschule bisher noch keine Regeln hatte. Hier hätten wir uns gewünscht, dass eine Regelung von oben kommt, denn jetzt sind wieder die Schulen in der Pflicht, die noch keine Regelung hatten, sich eine zu geben. Und das ist wieder Arbeitsaufwand, der nach unten abgedrückt wird.
Grundsätzlich herrscht Einigkeit. Zu viel Daddeln am Handy schadet den Schülerinnen und Schülern. Wie die Schulen die Regeln künftig gestalten werden, muss sich zeigen. Doch vorher muss der Landtag das neue Gesetz noch verabschieden.
Wirtschaft.
Große Versicherer wie die Allianz oder die Munich Re, die berichten von deutlich gestiegenen Schäden durch Naturkatastrophen. Wirbelstürme oder Überschwemmungen haben in den Bilanzen Spuren hinterlassen. Zugleich schließen die großen Versicherungskonzerne das abgelaufene Jahr auch mit teils Rekordgewinnen ab. Wie passt das zusammen und wer zahlt am Ende die Rechnung? Stefan Wolf berichtet.
Wenn in tropischen Gewässern über dem warmen Ozean verdunstendes Wasser zu Gewitterwolken aufsteigt und sich diese Luft immer stärker dreht, dann kann sich ein Wirbelsturm bilden, in Ostasien Taifun genannt, in atlantischen Regionen als Hurricane oder Hurrikan gefürchtet. Auch in diesem Jahr braut sich ordentlich was zusammen. Der Rückversicherer Munich Re rechnet mit einer überdurchschnittlich starken Hurricane-Saison. Wie viele dieser Stürme tödliche Verheerungen anrichten werden, ist unklar. Als sicher gilt inzwischen, dass die Zahl der Naturkatastrophen steigt. Dazu Arne Holzhausen vom Versicherungskonzern Allianz.
Der Trend geht eben eindeutig dahin, dass wir immer mehr dieser Extremwetterereignisse haben, dass wir immer mehr auch diese Schäden mit uns konfrontiert werden. Und darauf müssen wir uns einstellen.
Denn ein direkter Zusammenhang zwischen dem globalen Temperaturanstieg und einer wachsenden Zahl von Naturkatastrophen gilt inzwischen als unbestritten. Allein im vergangenen Jahr verursachten Stürme, Erdbeben, Waldbrände und andere Katastrophen nach Schätzungen der Munich Re Schäden in Höhe von 320 Milliarden US-Dollar. Für 90% dieser Schäden wird das Wetter verantwortlich gemacht und ein Drittel war versichert, will meinen, für knapp 100 Milliarden US-Dollar mussten die Versicherungen gerade stehen. Hinter denen stehen die großen Rückversicherer, also die Versicherungen der Versicherungen. Doch zunehmend geben die Assekuranzen ihre Risiken auch an den Finanzmarkt weiter über sogenannte Katastrophenanleihen oder Cat Bonds.
Faktisch ist eine Katastrophenanleihe nichts anderes als ein Rückversicherungsvertrag, der handelbar gemacht wird über eine Anleihenverbriefung und damit anstatt auf der Bilanz eines Rückversicherers direkt in den Portfolios von Anlegern landet.
Erklärt Dirk Schmelzer, Plenum Investments. Die Anleihen, die ausschließlich den großen Finanzprofis, also institutionellen Anlegern angeboten werden, versprechen hohe Zinsen, doch die Risiken sind nicht ohne. Im Schadensfall droht Totalverlust, da die Anleihekäufer ab einer bestimmten Summe in die Haftung genommen werden. Das ist eine Möglichkeit, um den wachsenden Risiken durch Naturkatastrophen zu begegnen. Allianzökonom Arne Holzhausen plädiert für ein globales Umdenken.
Und wie können wir diese Schäden, wie können wir die Kosten schon im Vorfeld minimieren? Wie können wir dafür sorgen, dass es eben auch eben trotz zunehmender Naturkatastrophenereignisse eben die Schäden an Mensch und Infrastruktur, an Vermögenswerten geringer werden?
Sturm- und erdbebensicherer Bauen wäre so ein Schritt. Auch könnte man jetzt schon Häuser, Straßen und Brücken vor Überflutungen schützen, die zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht als gefährdet gelten. Doch die Kosten wachsen den Staaten und den Betroffenen über den Kopf. Am Ende werden die Versicherungen in die Bresche springen müssen. Für deren Kunden bedeutet dies angesichts wachsender Risiken auch zum Teil deutlich steigende Kosten.
Das Interview.
Gewalttaten, die psychisch kranke Menschen begehen, sie haben in der Öffentlichkeit in Deutschland zuletzt immer wieder für Entsetzen gesorgt. Ein Beispiel dafür ist die Messerattacke mit vielen Verletzten am Hamburger Hauptbahnhof vor knapp 2 Wochen. Die Debatte, ob Behörden diese Tat hätten verhindern können, die ist weiter in vollem Gange. Die mutmaßliche Täterin war bis einen Tag vor der Attacke in der Psychiatrie. Vor der Stigmatisierung von seelisch Erkrankten warnt der forensische Psychiater Arno Deister. Er arbeitet seit mehr als 30 Jahren mit solchen Patienten. Bis vor kurzem war er auch Vorsitzender des Dachverbands Seelische Gesundheit. Meine Kollegin Anja Backhaus vom WDR hat Arno Deister nach seinen ersten Gedanken gefragt, als er von der Messerattacke in Hamburg gehört hat.
Ich denke, ich war genauso wie wahrscheinlich die meisten anderen erstmal extrem erschrocken, dass sowas passieren kann, dass sowas wieder passieren kann, wieder mit einem Messer. Und wenn man sowas hört als Psychiater, dann hat man natürlich schon immer wieder die Sorge, könnte das auch jemand gewesen sein, der eine psychische Erkrankung hat. Und das ist ja eine Verbindung, die viele Menschen ziehen zwischen Gewalt und seelischer Erkrankung. Und das ist eigentlich in Wirklichkeit anders, aber diese Sorge hat man, wenn man das hört.
Ja, waren Ihre Gedanken vielleicht auch bei den Psychiatern dieser Klinik? Also hätte man merken können oder müssen in der psychiatrischen Klinik, hätten Sie merken können, dass die Frau angreift jemanden, dass sie vielleicht ja auch in der Lage ist, solche eine Gewalttat auszuüben? Würden Sie sagen, es hätte Warnsignale geben müssen?
Ja, wahrscheinlich schon. Also man muss natürlich immer unterscheiden. Ich glaube, sonst wird man dieser Diskussion nicht gerecht. Man muss unterscheiden zwischen 2 verschiedenen Formen von Psychiatrie. Die meisten werden die Psychiatrie in der Region kennen, in ihrem allgemeinen Krankenhaus, wo man dann hinkommt, wenn man eine akute psychische Erkrankung hat oder wenn man Hilfe braucht bei einer psychischen Erkrankung. Und die andere Seite ist eben dann die forensische Psychiatrie für psychisch kranke Straftäter. Aber hier geht es ja um die allgemeine Psychiatrie, wo die Person, die dann diesen Messerangriff unternommen hat, bis einen Tag vorher war. Und sie war dort, weil sie Hilfe brauchte. Und sie ist entlassen worden, ganz offensichtlich, weil sie nicht mehr akut aus der Blick der Dame, aus der Klinik, die da behandelt hat, nicht mehr akut war. Und das war im Ergebnis her wahrscheinlich keine richtige Beurteilung. Und deshalb, ja, schon der Gedanken an die Kolleginnen und Kollegen, denn das ist immer eine so schwierige Entscheidung zu treffen. Meistens funktioniert das, aber offensichtlich nicht immer.
Gibt es denn Muster, anhand derer man erkennen kann, ob sich zum Beispiel auch jemand radikalisiert und gewaltbereit ist?
Also zunächst mal muss man sagen, dass eben nicht die Tatsache, dass jemand eine psychische Erkrankung hat, automatisch das Gewaltrisiko erhöht. Sie haben es ja auch schon angedeutet. Das betrifft etwa 20 Millionen Menschen in Deutschland. Das ist jeder Vierte, der irgendwann im Laufe des Jahres eine psychische Erkrankung hat. Aber es gibt natürlich psychische Erkrankungen tatsächlich, die das Risiko erhöhen. Dazu gehören einmal wirklich die psychotischen Erkrankungen und vielleicht war das in diesem Fall so. Dann gibt es natürlich schwere Suchterkrankungen, es gibt dann schwere Persönlichkeitsstörungen. Also gerade bei Psychosen muss man natürlich gucken, wenn jemand eventuell psychotische Symptome hat, das heißt, wenn die Grenze zwischen innen und außen fließend wird, wenn jemand nicht mehr genau unterscheiden kann zwischen innen und außen, zwischen Realität und Nichtrealität, dann gibt es schon die Situation, dass hier eine Gefährdung bestehen kann.
Sie erstellen ja oder haben unter anderem auch Gutachten erstellt über psychisch erkrankte Straftäter. Wann raten Sie denn, dass jemand zum Beispiel auch gegen seinen Willen zwangseingewiesen werden muss? Das ist natürlich eine wahnsinnige persönliche Grenzüberschreitung.
Also es gibt einmal die Situation in der ganz normalen Psychiatrie, dann wird jemand eingewiesen, wenn er nicht freiwillig in der Klinik bleibt, aber eine akute Gefahr für sich selbst oder andere darstellt. Worüber wir hier reden und was ich dann eben auch ganz häufig gemacht habe, sind Gutachten über Menschen, die bereits eine Straftat begangen haben. Und dann gibt es eben die Situation, dass wenn jemand wirklich schwer krank ist, dass er dann nicht als schuldfähig bezeichnet wird, also nicht in die Verantwortung genommen wird für die Tat, aber weil er eben krank ist, dann auch langfristig in eine forensisch-psychiatrische Klinik kommen kann. Das ist also eine Klinik, aus der man auch nicht rauskommt, wo man auch nicht freiwillig ist. Und da geht es um die Frage der Gefährlichkeit. Ist jemand gefährlich für die Bevölkerung? Und solange jemand gefährlich ist für die Bevölkerung, solange muss er auch in diesem sogenannten Maßregelvollzug dann bleiben. Und das kann eventuell auch auf Dauer sein.
Ich habe gelesen, dass die Polizei versucht, eine Gefährderdatei mit psychisch Erkrankten zu erstellen, die auffällig werden. Also in Nordrhein-Westfalen nennt sich das Programm Periskop. Es ist aber wohl sehr schwierig, weil Psychologen und Ärzte keine Daten rausgeben. Da sind wir aber in einer schwierigen Frage, wer sollte geschützt werden? Also der Einzelne, also oder eben die Menschen, die potenziell von ihm oder ihr angegriffen werden können. Juristisch ist das wahrscheinlich klar, ne? Der Patient muss geschützt bleiben, seine Daten auch. Aber ethisch wäre das ja eine Frage, ob man extrem auffällige Erkrankte, die sich zum Beispiel offensichtlich radikalisieren, ob man die nicht besser unter Beobachtung stellt. Was meinen Sie, Herr Deister?
Ja, aber das ist genau die Zwickmühle, die Sie ansprechen. Also natürlich ist es wichtig und sinnvoll, wenn man möglichst viel weiß über Menschen, die gefährdet sind, eine psychische Erkrankung zu haben. Aber wir reden hier nicht über normale Straftaten, sondern wir reden über Menschen mit einer psychischen Erkrankung. Da muss man erstmal sehr genau abgrenzen, welche Erkrankungen sind gefährlich und welche nicht. Und dann ist es natürlich so, dass wenn jemand sich in Behandlung begibt, die ärztliche Schweigepflicht gilt. Und das bedeutet, dass man niemandem anderen erstmal was davon sagen kann, darf, es sei denn, es geht um die Abwehr einer konkreten zukünftigen Gefährdung. Und darum wird es gehen. Es wird darum gehen, dass wir darüber sprechen müssen, was wir denn dann tun, wenn wir den Eindruck haben, dass jemand, der in Behandlung ist, eine akute Gefahr darstellt. Und dann dürfen auch die Schweigepflichtsverpflichtungen gebrochen werden, weil es geht um die Zukunft, eine mögliche und zu vermeidende zukünftige Tat. Was nicht möglich ist, nach geltendem Recht, und es ist auch gut so, aus meiner Sicht, ist jetzt im Nachhinein sozusagen zu sagen, alles das ist jetzt passiert und diese ganzen Informationen zu geben, ohne dass jemand damit einverstanden ist. Wir müssen diese Schweigepflicht schützen, weil wenn es die nicht gibt, gehen wir in der Gefahr, dass viele Menschen sagen, ich gehe gar nicht in Behandlung, wenn ich riskiere, dass ich dann in irgendeiner Datei lande.
Weil sie dann sich unter Generalverdacht gestellt fühlen und befürchten, dass sie nachher auch auf eine Gefährderliste kommen als psychisch Erkrankte.
Genau so. Denn man muss sich das vorstellen, wenn es eine solche Gefährderliste gibt, wenn es eine solche Datei gibt, dann kann in jeder Gelegenheit sozusagen jede Sicherheitsbehörde, jede Polizeibehörde darauf zugreifen und könnte dann jemanden in Verdacht haben, der aber nur eine psychische Erkrankung hat, er sei gefährlich mit all den Folgen, die das haben kann. Und wir werden also genau gucken müssen. Wenn wir mehr Sicherheit schaffen wollen, dann wird es nicht mit mehr Regeln gehen, sondern es wird nur gehen, indem wir mehr miteinander reden und vor allem, das ist mir ganz, ganz wichtig dabei, indem wir viel mehr dafür tun, viel mehr als heute, dass Menschen auch sozial massiv unterstützt werden, insbesondere nach einem Klinikaufenthalt. Da gibt es viele Möglichkeiten, aber man muss das auch umsetzen. Das ist aber eine Aufgabe nicht nur für die Psychiatrie, sondern es ist eine Aufgabe für die ganze Gesellschaft.
Inwiefern, was könnten wir als Gesellschaft tun? Also was wünschen Sie sich von uns allen? Wie können wir dazu beitragen, dass Menschen, die psychisch erkrankt sind, auch besser zurechtkommen?
Naja, leider ist es immer noch ein Tabu, über psychische Erkrankungen zu reden. Vor allem, wenn es um schwere psychische Erkrankungen geht. Und Menschen, die so eine Erkrankung haben, sind oft stigmatisiert und ausgegrenzt. Wir müssen also aufmerksam werden. Wir müssen sensibel werden für Menschen, die Hilfe brauchen. Wir müssen miteinander reden. Wir müssen den Menschen, die Hilfe brauchen, diese Hilfe auch anbieten. Und wie gesagt, diese Möglichkeiten gibt es, aber sie müssen auch in Anspruch genommen werden. Also wir müssen aufmerksam sein, aber wir dürfen nicht jetzt sozusagen diesen Kurzschluss haben, psychische Erkrankung ist Gefahr, sondern psychische Erkrankung ist eine Notwendigkeit für Behandlung.
Also die Kombination psychische Erkrankung und Gewaltbereitschaft ist halt sehr, sehr selten, muss man sagen, und richtet sich auch häufig eher gegen den Betroffenen selbst. Also Suizid ist ein großes Thema bei psychisch Erkrankten, richtig?
Ja, das ist sicherlich sehr viel, viel größere Thema als die Fremdgefährdung. Menschen mit einer psychischen Erkrankung sind ganz grundsätzlich gefährdet, nicht mehr weiterleben zu können. Da geht es ja auch nicht um die Frage, will ich weiterleben? Sondern Menschen mit einer schweren psychischen Erkrankung sind einfach gefährdet, dass sie keinen Lebenswillen haben mehr, dass sie keine Zukunft mehr sehen. Und es sind etwa 10.000 Menschen in Deutschland, die sich jedes Jahr das Leben nehmen. Das sind sehr viele mehr Menschen, als durch Verkehrsunfälle ums Leben kommen. Das ist knapp 1% aller Todesfälle. Und das ist eine reale Gefahr. Aber wir können ja etwas dagegen tun. Wir können ja die Erkrankungen behandeln.
Sagt der Psychiater Arno Deister im Gespräch mit meiner WDR-Kollegin Anja Backhaus.
Die ARD-Infonacht.
Und es ist jetzt 4:50. Wir gucken ein bisschen auf Kultur, nämlich wir gucken auf das Märchen von Aschenputtel. Bevor Sie jetzt denken, oh, nicht schon wieder, gibt es ja, ja schon in verschiedenen Varianten und Formen. Von den Gebrüdern Grimm über den Weihnachtsklassiker Drei Haselnüsse für Aschenbrödel bis hin zu Disneys Cinderella. Jetzt kommt eben noch eine Version hinzu, aber mit einer ganz anderen Herangehensweise. Der norwegische Film The Ugly Stepsister erzählt die Geschichte von den beiden Stiefschwestern und zwar als Horrorsatire mit gesellschaftskritischen Tönen. Und das klingt dann so. Achtung, es könnte laut werden bei Ihnen im Radio.
Mit Hammer und Meißel geht Dr. Ästhetik zu Werke. Er modelliert eine neue Nase in Elviras Gesicht. Ihre Mutter hat sie im Katalog ausgesucht.
Wir nehmen die Nummer 7.
Vortreffliche Wahl.
In ihren Träumen ist Elvira schon oft mit dem Prinzen davongeritten. Jetzt hat ihre Mutter unwissentlich einen Pleitier geheiratet. Der stirbt am Hochzeitstag und hinterlässt ihr nichts als Schulden. Und seine schöne Tochter Agnes, die zur Dienstmagd zum Aschenputtel degradiert wird. Wenn Elvira den Prinzen auf dem Brautschauball für sich gewinnen könnte, wäre auch die Mutter saniert. Mit Zahnspange, Speckröllchen am Bauch und knolliger Nase wird das wohl nichts, fürchtet die gnadenlos ehrgeizige Mutter. Der Schönheitschirurg hat noch so einiges im Angebot.
Außerdem empfehle ich Ihnen unsere exklusiven angenähten Wimpernverlängerungen. Nachdem Sie Ihr Leben lang mit dieser Knolle herumgelaufen sind, verdienen ihre schönen Augen ein wenig zusätzliche Aufmerksamkeit.
In Großaufnahme sehen wir die Nadel ins Augenlid einstechen, die langen Wimpern durchziehen. Und es gibt noch mehr schaurige Beispiele für den Beauty-Horror, dem sich Elvira unterziehen wird. Rucketigu, Blut ist natürlich auch irgendwann im Schuh. Nicht aus purer Lust an Grausamkeiten inszeniert Regisseurin Emily Blischfeld solche Szenen. Sie formuliert das Schönheitsdiktat, dem Frauen damals wie heute unterworfen sind, einfach mal deutlich aus.
Guten Morgen, Mädchen.
Guten Morgen, Fräulein Sophie.
Willkommen, alte und neue Schülerin.
Beim Prinzessinnentraining lernen die Mädchen anmutige Ballettschritte, kerzengerade gehen, mit dem Fächer wedeln, einen Knicks machen. Elvira trägt dabei ein metallenes Nasengestell im Gesicht von der OP. Ihr kleines Gewichtsproblem löst sie auf diese Weise.
Das ist ein Bandwurmei. Ich verschluck es und dann kann ich immer essen, so viel ich will. Und dabei noch Gewicht verlieren. Denn der Wurm frisst alles, was ich esse.
Nicht die Geschichte von Agnes, dem Aschenputtel, wird hier erzählt. Die will sich den Prinzen übrigens nur aus Kalkül angeln und vergnügt sich lieber mit dem Stallburschen. Es geht um die Stiefschwester Elvira. Die ist nicht garstig und schwarz von Herzen wie im Märchen der Gebrüder Grimm, sondern ein Opfer der Schönheitstyrannei. Man fühlt mit ihr und ihrem Schicksal. Emily Blischfeld bricht mit dem märchentypischen Gut- und Böse-Schema. Der edle Prinz, dem die Mädchen vorgeführt werden, wie Hunde bei einer Hundeschau, der ist nebenbei auch ein übler Sexist. Angesiedelt ist die Ugly Stepsister in einer unbestimmten Es-war-einmal-Zeit, führt thematisch aber direkt in die heutigen TikTok-, Instagram- und Modelshow-Welten, die mit ihren propagierten Körperidealen bei vielen Teenagern Minderwertigkeitskomplexe auslösen. Derzeit reagieren auffällig viele Regisseurinnen im Kino mit feministischem Body-Horror auf Gender-Klischees und eingefahrene Geschlechterrollen. In Filmen wie The Substance, Toxic, Titan oder, gerade im Cannes-Wettbewerb zu sehen, Alpha. Was konsequent ist, die Filmbranche hat schließlich auch ihren Anteil am körperlichen Optimierungszwang, besonders von Frauen. Die Formel aus dem Märchenbuch, wer schön sein will, muss leiden, mit der viele Mädchen aufwachsen, die gestaltet Emily Blischfeld drastisch, aber auch satirisch aus. Untermalt von einem passend anachronistischen Musikmix aus Klassik und Elektrosound, mal lieblich, mal düster. Diese eigenwillige Filmversion der Märchenvorlage geht nicht in allen Momenten schlüssig auf, ist aber hervorragend besetzt, gespielt und ausgestattet, dazu noch sehr atmosphärisch und stilvoll inszeniert. Ein ganz erstaunliches Filmdebüt ist der Norwegerin da gelungen.
Sigrid Fischer über den norwegischen Film The Ugly Stepsister und der kommt heute in die Kinos bei uns.
Standpunkte.
An diesem Donnerstagmorgen um 5:15. Deutschland soll wieder auf Wachstumskurs kommen. Und um die Wirtschaft anzukurbeln, hat die Bundesregierung Steuerentlastungen für Unternehmen auf den Weg gebracht. Schlägt sie damit den richtigen Weg ein? Unser Gastautor Ulrich Schönborn, Chefredakteur der Nordwest Mediengruppe in Oldenburg, meint für den Anfang ja.
Das Signal der neuen Bundesregierung ist richtig und wichtig. Steuerentlastungen in Milliardenhöhe sollen Investitionen ankurbeln und so für wirtschaftlichen Aufschwung sorgen. Die vergangenen Jahre der Stagnation waren kein Schicksalsschlag, sondern Ergebnis einer wachstumsfeindlichen Wirtschaftspolitik. Das soll sich nun ändern. Das Instrument erweiterter Abschreibungsmöglichkeiten, also der Minderung der Steuerlast bei Neuanschaffungen von Produktionsmitteln wie Maschinen, hilft auch und vor allem dem Mittelstand. Besonders dieses Signal ist richtig und wichtig. Der Mittelstand ist Garant unserer wirtschaftlichen Stärke, Resilienz und Innovationskraft und wird trotzdem von der Politik gern übersehen oder, schlimmer noch, gegängelt und ausgebremst. Doch entlastende Abschreibungen können und dürfen nur ein Anfang sein. Sie helfen kurzfristig, verpuffen aber auch wieder, wenn sich die Wirtschafts- und Finanzpolitik nicht grundsätzlich ändert. Um unsere Wirtschaft wieder standortsicher und wettbewerbsfähig zu machen, müssen die Energiepreise ebenso runter wie die hohen Lohnnebenkosten. Und es gibt noch einen Hebel. Baut endlich die überbordenden bürokratischen Auflagen und Berichtspflichten ab. So konsequent und effektiv, wie es alle Parteien und insbesondere die CDU im Wahlkampf mal wieder versprochen haben. Das würde Unternehmen sofort und nachhaltig entlasten. Und es würde dem dann schlankeren Staat die Sorge nehmen, wie ausfallende Steuereinnahmen kompensiert werden können.
Sagt Ulrich Schönborn, Chefredakteur der Nordwest Mediengruppe. Im Online-Kommentar des schleswig-holsteinischen Zeitungsverlags SHZ heißt es, der Name für das Entlastungspaket Investitionsbooster solle wohl vor allem Optimismus verbreiten.
Die dicken Bretter, die den deutschen Standort vor allem belasten, sind damit aber nicht gebohrt. Krankenkassen und Rentenbeiträge werden Stand heute weiter steigen. Bei der Rente soll eine Kommission eingesetzt werden. Wie lange das dauern kann, bis sie Ergebnisse vorlegt, kann man sich gut vorstellen. Und auch die angekündigte Senkung der Stromsteuer hängt noch davon ab, ob die EU grünes Licht gibt. Beim ebenso wichtigen Bürokratieabbau ist fraglich, ob ein neu geschaffenes Ministerium hier überhaupt vorankommt.
Die geplanten Steuerentlastungen sind auch Thema in der Neuen Zürcher Zeitung aus der Schweiz. Sie kritisiert, dass die Körperschaftssteuer erst ab 2028 schrittweise sinken soll, ein Jahr vor der nächsten Bundestagswahl.
Die von Finanzminister Klingbeil hervorgehobene Planungssicherheit für Unternehmen steht damit auf tönernen Füßen. Halten die Haushaltsprobleme an, könnte eine nächste Regierung versucht sein, die weiteren Stufen zu stoppen. Es wäre noch Zeit für einen neuen Anlauf. Die Koalition müsste allerdings mutiger und radikaler als bisher daran gehen, alle Staatsausgaben zu überprüfen und Entbehrliches zu streichen. Legt Klingbeil nicht nach, ist bestenfalls ein Boosterchen zu erwarten.
Die Frankfurter Allgemeine blickt auf die Bundesländer, die weniger Steuereinnahmen fürchten.
Auch wenn es eine originelle Auslegung des Koalitionsvertrags ist, hat Kanzler Merz doch recht. Die Länder haben dort dem Investitionsbooster schon zugestimmt. Das sieht der Bundesrat wohl sicher anders, aber wenn Ministerpräsidenten von CDU, CSU und SPD, wenn auch nur als Parteipolitiker, am Tisch der Koalitionsverhandlungen sitzen, dürfen sie sich anschließend nicht über deren Beschlüsse beschweren. Das Sofortprogramm kommt außerdem allen Ländern zugute, wenn es denn erfolgreich ist. Und dann ist da noch das Sondervermögen, das zum großen Teil ihre Haushalte bereichern wird.
Und das waren sie. Unsere Standpunkte zusammengestellt hat sie heute Gisela Vormer.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 5 Uhr mit Thomas Haag. Guten Morgen. US-Präsident Trump sieht keine Chance auf eine baldige Waffenruhe in der Ukraine. Nach einem Telefonat mit Russlands Präsident Putin schrieb Trump, es sei ein gutes Gespräch gewesen, das aber nicht zu einem sofortigen Frieden führen werde. Aus Washington Samuel Jakisch.
Putin habe in dem Telefonat angekündigt, er werde auf den jüngsten Angriff durch den ukrainischen Geheimdienst auf Militärflugzeuge und Flugplätze in Russland reagieren. Die USA hatten zuletzt direkte Gespräche zwischen Vertretern der Ukraine und Russland vermittelt. Donald Trumps Vorschlag einer sofortigen Waffenruhe blieb jedoch erfolglos. In seinem 75-minütigen Telefonat mit dem russischen Präsidenten habe er auch über den Iran gesprochen, teilte Trump außerdem mit. Russland ist ein militärischer und wirtschaftlicher Partner des Iran.
Der Deutsche Städtetag ruft die Bundesregierung angesichts anhaltender Herausforderungen bei der Versorgung von Geflüchteten zum zügigen Handeln auf. Der Hauptgeschäftsführer Helmut Dedi sagte gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe, die Situation bei der Unterbringung von Geflüchteten bleibe angespannt. Zwar sei die Zahl neuer Asylbewerber rückläufig, aber man müsse sich ja auch um die Menschen kümmern, die bereits bei uns sind, so Dedi weiter. Der Städtetag fordert mehr finanzielle Unterstützung für die Kommunen. Die Ministerpräsidenten der Länder kommen heute zu einer Konferenz in Berlin zusammen. Bundeskanzler Merz ist wegen seiner USA-Reise entgegen der ursprünglichen Planung nicht dabei. Benjamin Großkopf.
Es geht ums Geld, und zwar um viel Geld, denn ein wichtiges Thema der Länderchefinnen und Chefs ist das Sondervermögen des Bundes. 100 Milliarden Euro daraus sollen den Ländern für Investitionen zur Verfügung stehen, die das wiederum weiterverteilen an Städte und Gemeinden. Unklar ist noch die genaue Verteilung, die heute hier in Berlin optimalerweise vereinbart werden soll. Beherrschendes Thema sind aber die Beschlüsse der Bundesregierung gestern. Steuerliche Entlastungen von Unternehmen, damit die mehr investieren. Die Länder beklagen, dass ihnen dadurch erstmal Geld fehlt. Die Summe wird auf insgesamt knapp 46 Milliarden Euro geschätzt.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat den Einzug ins Finale der Nations League verpasst. Im Halbfinale in München unterlag die DFB-Auswahl am Abend Portugal mit 1:2. Am Sonntag wird in Stuttgart um Platz 3 gespielt. Dann trifft Deutschland entweder auf Europameister Spanien oder auf Vizeweltmeister Frankreich. In der Handball-Bundesliga